Kapitel 6 Weltenspringer. Die Tengiji erreichte ein großes Tor, das durch einen einfachen Hebelmechanismus verschlossen war. Sie öffnete es und trat in eine große Halle ein. Kaum war das geschehen, begann es heller zu werden. Ein quellenloses, fallblaues Licht erfüllte die Umgebung und machte viele seltsame Maschinen und Geräte sichtbar. Sie erkannte Schmelzgruben und Fließkanäle. Ein Hochofen erhob sich in der Mitte des Domes, der in dunklem Rot glühte. Was Serena auffiel, waren 3 Mannshohe metallene Objekte in makelloser Ausfertigung. Eine Kugel, die auf einem Magnetfeld schwebte, ein quadratischer Würfel und ein rechteckiger, aufrechtstehender Monolith. Serena trat näher an die Objekte heran und bemerkte, dass sich die Oberfläche des Monolithen zu verändern begann. Es schien, als beginne sich seine Oberfläche zu bewegen, wie ein unruhiges Gewässer. Schillernde Wellen kräuselten sich darauf, und unvermittelt trat eine Gestalt aus dem Monolithen heraus. Sie war zu Beginn diffus wie ein Nebel, aber sie verdichtete sich zusehends. Am Ende hatte sie eine feste Form angenommen, und ein Mann in goldener Rüstung stand vor der Tengiji. Sein Gesicht war unter einem spiegelnden Visier verborgen. »Du fragst dich sicher, was das soll«, eröffnete der Sudei. »Aber ich will es kurz machen.« Er trat näher auf Serena zu, die von ihrer erhöhten Position auf ihn herabblickte. »Ich will dir deine Möglichkeiten zeigen.« Serenas Aufmerksamkeit war gebannt. »Zuerst solltest du aus deinem Anzug herausklettern«, fuhr der Sudei fort. »Hier ist es warm. Keine Sorge, es wird dir nichts geschehen.« Serena gehorchte ohne Zögern und auf ihren Befehl hin ging die Maschine auf die Knie. Die metallene Panzerung öffnete sich von der Brust an bis zum Unterleib und die Tengiji konnte aussteigen. Serena richtete sich auf und streckte ihre Glieder. Sie rieb sich die Schultern und den Nacken. Es war angenehm, endlich dieser Apparatur ledig zu sein. »Ich sehe keine Fluchtmöglichkeit«, meinte sie verstimmt. »Sie machen sich einen Scherz mit mir, Sir Archibald«, zitierte sie die Worte aus einem alten Bühnenstück. Der Mann schien die Andeutung zu verstehen und lächelte für einen Moment. »Dies alles sind Balori«, erklärte der Sudei schließlich und deutete auf die 3 Metallobjekte. »Du kannst durch sie andere Orte sehen und Dinge berühren, die Lichtjahre entfernt sind.« Serena näherte sich den Balori interessiert. »Ich kann durch sie hindurchtreten, so wie du?« »Gewiss.« »Und verschwinden?« Der Sudei antwortete nicht und Serena zeigte sich enttäuscht. »Wusste ich's doch. Es gibt also einen Haken«, brummte sie verärgert. »Alle Dinge unterliegen Einschränkungen«, sagte der Sudei. »Alles andere wäre Zauberei. Willst du die Möglichkeiten kennenlernen, die dir diese Portale bieten?« Serena blieb skeptisch, trat aber an den Monolithen heran. Als sie jedoch ihre Hand ausstrecken wollte, um ihn zu berühren, hielt der Sudei sie zurück. »Es ist gefährlich«, mahnte er. »Du darfst nicht vollständig hindurchtreten. Nur ein Teil von dir kann passieren und auf der anderen Seite agieren.« Serena verstand nicht. »Ich will es einfach ausdrücken«, sagte der Sudei. »Das Balori erzeugt eine kompakte Simulation deiner Person, die du steuern kannst. Es ist quasi so, als wärst du transportiert worden. In Wirklichkeit aber handelt es sich um eine Informationsübermittlung auf Quantenebene, welche die Teilchen am Bestimmungsort dazu anregt, deine Gestalt anzunehmen. Die Informationsquelle, also du selbst, verbleibt an Ort und Stelle, aber durch das geöffnete Portal könntest du auch hindurchschreiten. Das musst du unbedingt verhindern, denn mehr als die Hälfte der Information ginge dabei verloren.« »Und ich wäre dann ein Geist«, vollendete Serena. Der Sudei schien beeindruckt und ließ ihre Worte unkommentiert. Serena berührte das Balori und fühlte elektrische Entladungen als ein Kitzeln an ihren Fingerspitzen. »Wohin kann ich gehen?« »Überall dorthin, wo sich ein anderes Balori befindet«, sagte der geheimnisvolle Mann. »Aber du kannst auch an Orte gezogen werden, wo einmal eines stand. Baloris imprägnieren ihre Umgebung. Das hat mit der Entropie zu tun, der alles unterlegt.« Er stellte sich hinter Serena und umfasste ihre Schultern. »Wofür ist das?«, wollte die Tengeji wissen. »Ich werde dich davor bewahren, hindurchzuschreiten.« »Und wenn ich das wollte?« »Daran könnte ich dich letztlich nicht hindern. Aber du wirst das nicht tun.« »Woher wissen sie das?« »Weil du frei sein willst, aber nicht als halber Mensch.« Er hatte recht. Serena würde nicht auf diese Weise fliehen und schon gar nicht zu diesem Preis. Sie konzentrierte sich, und während sie die Hände gegen das Metall drückte, begann ihre Umgebung zu verschwimmen. Unvermittelt schien sie in einen Abgrund zu stürzen. Sie glaubte zu fallen, jagte vorbei an Sternen und Planeten, flog über Kontinente, Länder und Ozeane. Es war ein unkontrollierter Flug, der ihr beinahe die Sinne raubte. Sie fühlte, wie der Sudei ihre Schultern drückte und vernahm seine Stimme. »Ich bin bei dir«, beruhigte er sie. »Richte deine Gedanken auf einen Ort, den du kennst und der dir vertraut ist.« Serena rief sich den Garten des Palastes auf Comero ins Gedächtnis zurück und augenblicklich tauchten vielfarbige Flächen in ihrem Blickfeld auf. Schemen, Schatten und Farben gerannen zu festen Formen. Vor Serenas Augen entstanden Bäume und Sträucher, Wiesen und prächtige Blumenbeete unter einem freundlichen blauen Himmel. Serena war von diesem Eindruck schier überwältigt. Nach all den Tagen, die sie in den Stollen und Schmelzkammern zugebracht hatte, endlich einen heiteren sonnigen Sommertag zu erleben, war überwältigend. Sie sog die Luft in ihre Lungen und genoss den Duft der zahllosen exotischen Blüten. Wer immer nun der Besitzer dieses Gartens war, hatte offenbar Gefallen an ihm gefunden. Nichts war verändert. Alles war genauso perfekt, wie es Serena in Erinnerung hatte. Sie ging über eine Wiese und betrachtete einen Strauch Rosen. Die Blüten leuchteten im Sonnenlicht und Bienen summten in der Luft. »Wer sind Sie?« knarrte eine barsche Stimme in harschem Befehlston. Serena wandte sich um und sah in die Gesichter zweier Wachsoldaten in der roten Uniform des Hauses Atara. Sie antwortete nicht darauf, wandte sich wieder den Rosen zu, knickte einen Stängel mit einer prächtigen Blüte und sah genussvoll hinauf in den blauen Himmel. Sie konzentrierte sich wieder auf die Gefängniswelt Kassun und verschwand vor den verblüfften Gesichtern der Soldaten. Serena fiel zurück in das Tauvaro-System, aber für einen Moment fühlte sie sich, als wäre sie in einen Sog geraten, der sie unwiderstehlich vom Kurs abbrachte.
»Ich könnte dich bis ans Ende des Universums schleudern«, dröhnte eine tiefe männliche Stimme in ihrem Kopf. »Bildest du dir ein, hier sorglos herumschwimmen zu können wie eine kleine Sardine in einem Bächlein?«
»Wer bist du?« fragte Serena ängstlich und hörte zugleich, wie der Sudei beruhigend auf sie einredete. »Bleib ganz gelassen«, hauchte er. »Das ist Rassaru, ein Kirai. Genauer gesagt, der Torlenker des Feiru im Kassun-System. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich kann jederzeit eingreifen.«
»Ich könnte dich zermalmen«, fuhr der Kirai unbeirrt fort, Serena einzuschüchtern.
»Warum tust du es nicht?«
konterte sie, und Rassaru schwieg für einen Moment.
»Nicht schlecht«, meinte er anerkennend. »Mut hast du ja.«
»Du sorgst für die Transporte zwischen den Systemen«, wollte Serena wissen.
»Meine Möglichkeiten gehen weit darüber hinaus«, erklärte der Kirai weiter. »Ich lasse nicht zu, dass jemand von hier entkommt oder diese Welt betritt. Ich habe viele Schiffe fortgeschleudert, hinein in die Flammen zorniger Sterne oder in die Abgründe der Finsternis.«
»Du beherrschst den Raum?«
»Ich bin der Raum.«
»Er neigt zur Übertreibung«, flüsterte der Sudei mit leichtem Spott. »Aber im Grunde hat er recht.«
Serena konnte ein Schmunzeln nicht verbergen und meinte daraufhin, den Kirai lachen zu hören.
»Du wirst es sehen, kleine Kriegerin. Du wirst es noch sehen.«
Mit diesen Worten stieß sie der Kirei von sich und Serena trudelte erneut durch den Raum. Während sie dem Planeten Kasun zustürzte, materialisierte sie für einen Augenblick in der vertrauten Anlage in den Bergen des Tauwaru. Die nebelhaften Formen verdichteten sich und für einige Sekunden befand sich die Tengiji in einem dunklen Gewölbe tief unter dem Berg. Sie sah Brigo, den widerlichen Akato-Aufseher, der ihr so oft übel mitgespielt hatte. Er kniete vor ihr und sah verblüfft aus.
»Du?« knurrte er erstaunt.
Er schien jemand anderen erwartet zu haben. Serena sah hinter sich und erkannte ein weiteres Balori, das im Schein trüber Lampen in sattem Bronzeton glänzte. Die Tengiji konzentrierte sich erneut auf die Fabrik in der Eiswüste und materialisierte kurz darauf in der Halle des Gebäudes. Sie trat einen Schritt zurück und starrte auf den Monolithen, dessen Oberfläche sich gerade wieder verfestigte. Sie benötigte einige Sekunden, um ihre Fassung wiederzuerlangen. Danach sah sie sich nach dem Sudei um, aber der war verschwunden. Serena betrachtete die Blume, die sie aus dem Palastgarten mitgebracht hatte und noch immer in den Händen hielt. Sie hatte ihre Farbenpracht verloren und ihr Duft war kaum noch wahrnehmbar. Serena neigte die Rose und eine Biene fiel heraus. Das Insekt war aschgrau und zerfiel zu Staub, als es den Boden berührte. Der Sturm machte Serena den Rückweg fast unmöglich. Die Sicht war zwar klar und sie konnte den hell erleuchteten Gleiter erkennen, aber der Wind trieb einen dichten Schleier von Schneekristallen in Kniehöhe gegen ihre Beine. Bei jedem Schritt lief sie Gefahr zu stürzen und hilflos über das Eis zu schlittern. Es war eine anstrengende und gefährliche Plackerei. Als sie endlich ihre Freunde erreichte, wurde gerade der letzte Aure-Block an Bord gehievt. Die Gruppe machte sich fertig für die Abfahrt und Serena empfand Freude bei dem Gedanken, für die nächsten 8 Stunden in ihrem stählernen Kokon schlafen zu können, während sie wieder nach Hause fuhren. »Und?« fragte Jem. »Was hast du für neue Erkenntnisse gewonnen?« Serena wollte ihm das nicht hier und jetzt erzählen. »Ich sag's dir, wenn wir wieder zurück sind.« Jem akzeptierte ihre Antwort und scheuchte die Mannschaft zurück auf den Gleiter.
»Verdammter Mist«, fluchte Jem, »die haben uns doch wohl nicht vergessen.«
Immer wieder überprüfte er die Position des Gleiters und starrte auf die Magnettrasse neben dem Fahrzeug. Es war kein Zug da, um sie aufzunehmen.
»Wir sind ihnen bestimmt nicht wichtig«, murmelte Serena.
»Aber sie werden das Aure nicht hier liegen lassen.«
»Es wäre schon fatal für uns«, meinte Tonya ernst, »wenn sie sich entschließen, es erst in ein paar Tagen zu holen.«
»Da hat sie recht«, stimmte Jig zu. »Hast du denn keinen Kontakt zur Anlage?«
»Nein«, antwortete Jem. »Ich habe vor 8 Stunden gemeldet, dass wir das Zeug haben. Die Zentrale hat es bestätigt. Dann habe ich abgeschaltet.« Er überprüfte nochmals die Verbindung.
»Der Kontakt ist aufgebaut, aber es antwortet niemand.«
»Was machen wir jetzt?«, fragte jemand aus der Gruppe.
»Warten wollen wir wohl nicht, oder?«,
meinte Jake.
»Wir fahren mit dem Gleiter«, erklärte der Oponi. »Das kann aber ziemlich lange dauern. Ich muss manuell steuern.«
Nach endlosen 20 Stunden Fahrt durch die Eiswüste war Jem am Ende seiner Kräfte. Endlich kamen die ersten Ausläufer der Berge in Sicht und er atmete auf. Der Schienenstrang führte schnurgerade durch die Felslandschaft und durchstieß etliche Bergmassive. Jem hatte keine andere Wahl, als den Gleiter durch die Tunnel zu lenken, auch wenn dabei die Gefahr bestand, mit einem Zug zusammenzustoßen. Aber das war letztendlich egal. Würde er es nicht gewagt haben und es wäre nötig gewesen, sich einen Weg zu Fuß durch die Berge zu suchen, hätte das ebenfalls ihr Todesurteil bedeutet. Das Schneetreiben wurde wieder dichter und auf dem letzten Teil der Strecke musste Jem alle Konzentration aufbringen, um den Gleiter sicher in die Anlage zu steuern. Die Bahnstation war verwaist. Niemand war da, um die Ladung in Empfang zu nehmen. Serena sah sich um, ohne aus ihrer Rüstung zu steigen. Irgendetwas stimmte hier nicht und es war besser, den Panzer vorerst nicht abzulegen. Sie öffnete lediglich die Frontseite ihres Helmes, horchte auf Geräusche und beobachtete. Die anderen wagten nicht, aus ihren Rüstungen zu schlüpfen. Man konnte sich in diesen schweren, kraftstrotzenden Apparaturen sehr gut seine Haut wehren, sollte das nötig sein. Eine schwere Explosion erschütterte den Boden. Das war ganz nah, bemerkte Jig und stampfte in die Richtung, aus welcher der Detonationsdonner gekommen war. Er erreichte den Eingang zu einem Korridor, als ihm eine dicke Rauchwolke entgegenquoll. Serena verschloss ihren Helm, stopfte zu Jig hinüber und stellte sich in Kampfposition in den Torbogen hinein. Tonya und Jem polterten der Tengiji hinterher und nahmen in ihrem Rücken Aufstellung. »Was ist hier nur passiert?«, fragte Serena. »Möglicherweise ist eine Magmablase aufgestiegen und geplatzt«, vermutete Jem. »Kommt aber nur selten vor.« Kaum hatte er das gesagt, prallten Schüsse gegen seinen Panzeranzug. Die Wucht der Projektile war gering, aber ein Hydraulikschlauch wurde getroffen und sein rechter Arm senkte sich langsam herab, bis er nutzlos an seiner Seite baumelte. Serena reagierte instinktiv, machte einen Satz in den verqualmten Gang hinein und es gelang ihr, einen der Angreifer zu packen. Es war einer der Gothrak-Wächter, der mit einer Vibroklinge nach ihrem Kopf schlug. Sie schleuderte das Wesen über die Köpfe der anderen hinweg. Es prallte hart gegen einen Felsvorsprung und blieb liegen. Jake wehrte sich gegen drei weitere Angreifer, die ihn bald zu Boden geworfen und getötet hätten, wäre Jem ihm nicht zur Hilfe gekommen. Der Oponi schlug mit seinem brauchbaren Arm auf die Gothraks ein. Er zertrümmerte einen Schädel und Blut spritzte auf die Felsen. Mit den clownartigen Fingern bekam Jem einen weiteren am Hals zu fassen und drückte zu. Mit einem hässlichen Knirschen splitterten die Chitinplatten und das Genick brach. Nach einem kurzen, intensiven Kampf hatten sie alle Feinde getötet.
»Ach, das wird uns den Exilantentod einbringen«, knurrte Jem. »Jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren.«
»Egal«, antwortete Jig. »Ich werde das Ding noch eine Weile anbehalten und mich so teuer wie möglich verkaufen.«